Torregons Tavernenplausch. Ein Podcast des Torregon Münster e.V.
Heute mit
Harald,
Bernfried
und Markus. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Torregon Tavernenplausch. Nachdem wir beim vorletzten Mal ja schon die X-Men-Filme besprochen haben, wollen wir uns nun anlässlich des neuen Kinofilms mal die Solo-Abenteuer von Wolverine anschauen. Bevor wir uns aber den aktuellen Film widmen, kommen wir nicht drum rum, über Wolverine Origins zu lästern. Ich meine natürlich, die ein oder andere Schwäche des Films anzusprechen. Wie immer gilt für alles und jeden eine Spoilerwarnung. Beim neuen Film sagen wir euch das da noch wieder extra an. Und ich würde sagen, ja, bevor jetzt einer von euch vielleicht nochmal eben die Inhaltsangabe eben gibt zum Film, schon mal damit anfängt, schütte ich mir dann hier schon mal guten schottischen Whisky ein. Zuhörer des Star Trek Podcasts und auch des X-Men Podcasts des letzten wissen dann Bescheid, was das heißt. Ja,
ich glaub, das ist auch
hat einer von euch was zum Inhalt zu sagen? Oder,
Ja, der Film beginnt doch in Kanada 1845. Genau. Und zwar sieht man da den jungen Wolverine.
James Howlett. Und man kommt so ein bisschen auf seinen Ursprung. Also es ist, glaube ich, ein, was da gerade wohl dann stattfindet, ist so eine Art Familiendrama, was sich dann eben da,
wo
der Zuschauer mitten reingeworfen wird.
Ja, da wusste man auch so gar nicht, was geht ab. Das war dann irgendwie mit dem Vater, der von Logan, der dann da reingestürmt kommt und...
Ja, genau, weil er ja auch der Sohn von James Howlett ist und da kommt es irgendwie zum Konflikt zwischen James und seinem leiblichen Vater und ich weiß gar nicht, ist da sein Halbbruder? Also
ja, genau, der Halbbruder.
Ja, der ist da auch noch mit drin.
Der ist auch noch mit dabei, genau. Und die Mutter auch und ich glaube, in dieser Auseinandersetzung, in dem Drama, bringt, glaube ich, James seinen Vater um?
Ist genau. Das
richtig? Ja. Okay,
nee, gut. Nein, nee? Also von ja, also er ist ja Logan. Und Logans Mutation zeigt sich ja, als sein vermeintlicher Vater, der James, getötet wird.
Ja, von, eben dann da die...
Von dem, also der sein Vater ist ja dieser Creed ja. Logan. Und er hat ja seinen vermeintlichen leiblichen Vater getötet und daraufhin rastet er ja aus und seine Mutation zeigt sich, indem halt eben diese Knochenklauen aus seinem Handrücken da rauswachsen und er tötet er ja seinen Vater und der verrät ihm ja noch, während er stirbt, dass er, ja, ich bin dein Vater.
Genau, und dann haut er doch mit seinem Bruder, haut er doch dann ab und kämpft sich dann.
Genau, Victor, sein Bruder.
Victor. Kämpft er sich dann, der später dann Sabretooth wird, kämpft er sich dann durch verschiedene Epochen der Kriege.
Ja, genau. So ist ja dann der Vorspann aufgebaut, dass man sieht, wie die beiden Brüder langsam älter werden und dann halt in diversen Kriegen miteinander kämpfen. Also nicht.
Genau, Bürgerkrieg, Weltkrieg, Vietnamkrieg, da.
Ja, und nachher in Vietnam werden sie dann irgendwann komplett über den Haufen geschossen und landen dann in einem Loch, wo sie dann von einem alten Bekannten dann rausgeholt werden, der ihnen dann anbietet, dass sie doch in seiner Spezialarbeit arbeiten können.
Mhm. Ja, genau, in dem William Stryker.
Genau, natürlich ist der William Stryker gemeint. Und der sucht dann unter anderem ein Metall, nämlich Adamantium.
Adamantium,
genau. Und da ist dann auch der für Logan der Grund, wo er dann quasi aus dieser Gruppe dann erstmal aussteigt in dem Film. Dann gibt es sozusagen ja nochmal einen Zeitsprung, wo er dann auf einmal dann wieder in Kanada im Wald ist.
Ja, genau. Und er lebt da mit einer Freundin zusammen.
Genau.
Kyla.
Und will das Ganze auch hinter sich lassen. Genau, Kyla Silverfox, genau.
Und sie ist irgendwie Schullehrerin, er ist irgendwie Baumholzfäller da, also, geht da jeden Tag im...
Ich glaube, Gelegenheitsarbeiter hätte ich jetzt fast gedacht.
Ja,
irgendwie sowas. Auf jeden Fall taucht Stryker dann auf und sagt halt hier, es gibt Angriffe, dahinter steckt dann Sabretooth, der aber dann wieder im Auftrag von Stryker arbeitet, wie später rauskommt und dabei dann vermeintlich dann Logans Freundin umgebracht wird, weswegen Logan dann auf Rachefeldzug geht und ja, es ist halt, wie soll man es noch beschreiben, es wird nachher dann eben auch weiter abgedrehter, dass er dann rauskriegt, dass Stryker dahinter steckt und der sich dann auf mittlerweile auf so einem Projekt namens Die Insel verschanzt hat.
Ja.
Und dort halt verschiedene Mutanten festhält. Unter anderem taucht dann halt auch noch mal im Gastauftritt dann Scott Summers auf.
Ja, ein junger Scott Summers,
Ein junger
genau.
Scott Summers, genau. Und dann
Genau.
halt dort eine Kreatur erschaffen wird namens Deathpool.
Ja, genau. Er erwähnt immer Weapon 11.
Richtig.
Ja, für alle, also Weapon X, also Weapon 10, die römische 10 ist im Grunde ja Wolverine und dieser Deadpool soll dann im Grunde die Weiterentwicklung sein, nämlich Weapon 11, also ein X und ein I. Ja, und genau,
Ja.
Kampfname Deadpool.
Aber das ist dann halt so, wurde. Also dieser Film macht an mehreren Sachen einfach alles falsch. Das ist einfach so. Also, ja, das ist einfach, wie soll man es beschreiben? Ich weiß gar nicht, wo ich
Aber ich sag
anfangen
mal so,
soll.
für die Action-Szenen an sich funktioniert er.
Ja.
Nur ist das Gerüst dazwischen so irgendwie so inhaltsleer und ich habe mich auch die ganze Zeit, als ich den Film jetzt nochmal neu geguckt habe, gefragt, weswegen sollte man jetzt mit dem mitfiebern, mitreißen? Also man weiß, er ist eigentlich unverwundbar, er hat dieses Amantium-Skelett bekommen. Was soll ihm denn groß passieren? Und die psychologische Seite, wo man gesagt hätte, ah ja, das ist jetzt so der Grund, die war einfach so platt geregelt, dass der Mann da sich gar nicht irgendwie groß mit beschäftigt hat.
Ja, das Problem ist eher auch so, also beim Dreh hatte ich hatte immer das Gefühl beim Schauen, dass sie irgendwie eine Checkliste abgearbeitet haben. So,
Genau.
Logan muss zweimal Motorrad fahren. Check.
Haben Sie geschafft? Haben Sie
Genau,
hingekriegt?
er muss irgendwie alle 10 Minuten seine Krallen zeigen. Check.
Ah, check, genau.
Und dann
Nackter
finde ich, ja.
Oberkörper für die Frauen im Kino.
Oh ja,
Ja, hat auch
Doppelcheck.
geklappt, genau.
Und all solche Sachen. Und ja, am Ende hat man das dann einfach irgendwie in den Mixer geworfen, hat einmal auf Start gedrückt und was dann da rauskam, hat man dann breitflächig über die Länge des Films verteilt.
Ja. Genau, das finde ich auch. Also ich saß im Kinosessel und ich als ehemaliger großer Wolverine-Fan wollte den Film mögen. Ich habe dem Film wirklich immer wieder die Chance gegeben, dass er mich überzeugt. Und jedes Mal wurde ich aufs Bitterste enttäuscht.
Ja, das ist dann auch so die
War,
Sache.
ja.
Also nicht nur, dass das Gerüst inhaltsleer ist, sondern es ist halt auch so viel, wo man dann als Kenner der Vorlage jeweils dann immer mit dem Kopf schüttelt und sagt: Warum habt ihr mir das angetan?
Oh ja,
Also
definitiv.
das fängt halt bei solchen Sachen wie Deathpool an, den sie total fair,
Kunst haben,
ja,
ja, versaut
verhunzt,
haben,
versaut
ja.
haben im Grunde, geht dann aber auch noch über andere Sachen weiter. Also dann Gambit zum Beispiel, wirklich einer meiner Lieblingsmutanten, den haben sie ja total flach und inhaltsleer dargestellt, wie fast alle anderen Mutanten auch, die man dort dann mal zwischendurch irgendwie sieht. Das ist, ja. Also da reißt dann auch ein Gastauftritt von Patrick Stewart, reißt das Ganze dann einfach nicht mehr raus.
Nein, eigentlich gar nicht mehr. Das Schlimme ist, das fing am Anfang, war es schon so grottig, weil sie haben eigentlich eine wunderbare Geschichte genommen und haben sie quasi 10 Minuten am Anfang mal eben schnell durchgeleiert. Und zwar haben sie halt diese wunderschöne Origin-Geschichte von Wolverine genommen. Diesen Sechsteiler, der bei Marvel rausgekommen ist, um halt so ein bisschen Licht in den Ursprung von Wolverine zu bringen. Die lief halt 2001, 2002. Und diese 10 Minuten, diese Familienfehde, wo dann eben auch erklärt wird, wer der Vater ist, wer die Mutter ist, wer der Bruder ist und so, das basiert eben auf dieser Origin-Geschichte, wobei sie für den Film auch ein bisschen was geändert haben. Also Creed und Wolverine sind eigentlich im Comic keine Brüder, keine Halbbrüder. Das haben sie für den Film geändert, wahrscheinlich um die Dramatik oder die Dynamik zwischen diesen beiden Charakteren irgendwie ein bisschen aufzubauen. Aber ansonsten, alles, was man so in diesen ersten 10 Minuten sieht, das wird da durchgejagt. Also man hätte da alleine aus der Origin-Geschichte schon einen eigenen Film machen können. Und
Ja.
was dabei übrig blieb, war einfach nur grottig.
Ja, es war, dass man dann dachte so, okay, was soll das jetzt? Also das ist,
Ja, es war so, also diese Origin-Geschichte. Ich meine, es wird ja zum einen erstmal gezeigt, ob Wolverine überhaupt Kanadier ist oder ob er Amerikaner ist. Das ist ja bis zu dieser Miniserie ist das ein riesengroßes Thema gewesen. Also es gab zwar mal Anzeichen, dass er eventuell ein Amerikaner ist oder es gab Anzeichen, dass er ein Kanadier ist, aber es wurde nie eindeutig von Marvel festgelegt. Und die Kanadier und auch die amerikanische Bevölkerung, die haben das tatsächlich, da gab es schon wirklich Streit in Foren darüber. Und mit der Miniserie hat dann wirklich der Autor festgelegt, hey, der ist Kanadier, der ist ungefähr 100 Jahre alt, der Wolverine. Und ist dort und dort aufgewachsen. hat wirklich im Grunde einen Halbbruder gehabt und dann wird ihm auch erklärt, wie er im Grunde zu dem Namen Logan kommt, weil er in Wirklichkeit James Howlett heißt und wie er im Grunde das Anwesen seiner Eltern verlässt. Das ist diese Origin-Geschichte und warum er im Grunde ein Fable hat für eine Rothaarige, beziehungsweise für Jean Grey später.
Ja.
Und naja, wie gesagt, so den Teil haben sie in 10 Minuten in dem Film durchgepeitscht.
Ja, noch nicht mal, also nur ein Bruchteil eigentlich davon. Ja. Das eigentlich, da hätte man eigentlich einen super Film rausmachen können, aber nee, man muss dann ja wieder, weil ja X-Men 2 so super erfolgreich war, dann William Stryker dann da nochmal wieder reinbasteln und ja, dann auch noch gucken, dass man noch irgendwie ein paar krasse andere neue Mutanten sich raussucht, aber die dann eigentlich total inhaltslos lässt.
Ja, weil die werden ja nicht wirklich vorgestellt.
Ja, vor allem dann wirklich noch
kommende Geschichte.
Also Deathpool zum Beispiel ist ein so cooler Charakter in den Comics, der halt auch so, also zwiegespalten ist, immer mal für einen Spruch gut ist. Im Film sagt er kein einziges Wort nachher.
Es gibt nur eine coole Szene, wie ich finde, die Szene, wo sie alle im Fahrstuhl stehen, die so komische Fahrstuhlmusik läuft. Und ich glaube, Deathpool, also beziehungsweise Wade, wie er wirklich heißt, lässt irgendeinen komischen Spruch ab. Das ist, glaube ich, die einzige Situation, wo mal leicht angedeutet wird, dass dieser Charakter Wade eigentlich ein voll durchgeknallter Typ ist, der eigentlich immer mal wieder einen blöden Spruch lässt und kein Blatt von Mund nimmt.
Ja, aber das, die paar Szenen reißen es dann einfach auch nicht aus. Also man versucht dann auch so ein bisschen Slapstick-Humor, indem Logan dann noch irgend so ein Bart auseinander nimmt diesen Pharma-Leuten, wo er dann zwischendurch mal untergekommen ist und oh, dieser Film ist einfach, ich habe es auch gemerkt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, man kann diesen Film nicht am Stück gucken, das ist einfach schmerzhaft, das ist, Also ich hatte den jetzt zufällig eh noch zu Hause, weil ich hier die Komplettbox mir mal geholt habe, wegen den X-Men-Filmen, da war der jetzt bei, ich habe deswegen gesagt, okay, ich werfe ihn jetzt nochmal rein, aber selbst wenn man seine Erwartungshaltung schon auf das Minimalste senkt, wird man noch enttäuscht, das ist einfach, ja.
Aber ich glaube, es ist faszinierend gewesen in dem Fall. Dass man das sogar noch drunter herkommt unter der Erwartung.
Also ich habe mir den Film mit dem Regiekommentar angeguckt vom Regisseur und diesem Gavin Hood. Und der hatte eigentlich für die ganzen Sachen, die er gemacht hat und die zu sehen waren, hat er eigentlich immer eine gute Begründung gehabt und hat auch sehr viele Sachen zitiert, quasi aus welchem Comic er das genommen hat und warum. Nur, da wurde auf so viele Sachen Rücksicht genommen, dass einfach vergessen wurde, eine interessante Geschichte zu erzählen. Und nur das ist es eigentlich, was nachher einen fasziniert zurückblicken lässt. Es ist scheißegal, wie oft irgendwelche Hochhäuser in die Luft gegangen sind oder welche irgendwelche Kraftwerke zusammengebrochen sind oder irgendwelche Explosionen zu sehen sind, sondern wenn die Geschichte stimmt, dann können das auch schlechte Tricks sein, die einem dann nachher am Ende begeistern. Nur hier haben sie es einfach komplett vernachlässigt und einfach nur auf den Titel auf X-Men sich bezogen, auf Wolverine, weil er halt eben der stärkste X-Men ist.
Ja, generell gab es ja zu dem Zeitpunkt auch den Plan, dass man dann weitere Origins-Filme macht. Also es war ja noch ein Origins-Film für Magneto zum Beispiel in Planung und dann sollte es noch einen zu Xavier geben.
Ja.
Also man wollte generell dann so diesen Trip so, weil man halt keinen teuren großen Cast haben wollte, hat man gesagt, nee, wir machen dann lieber Einzelfilme. Und das ist ja leider komplett in die Hose gegangen damit. Also, weil danach ist ja nichts mehr in der Richtung gekommen, sondern da war nach das Franchise dann ja im Grunde erstmal wirklich am Boden und ist dann ja erst durch erste Entscheidungen, also durch First Class, quasi wiederbelebt worden.
Ja, obwohl der Film, also First Class, also inhaltlich richtig gut war, aber jetzt, ich sag mal so, den großen Übererfolg an den Kinokassen hatte der ja leider nicht.
Hatte, aber das sieht man jetzt ja auch bei dem aktuellen Wolverine-Film, der hat auch nicht den großen Erfolg.
Nee, gar nicht.
Und das führen viele Leute nämlich auch auf eben diesen Wolverine Origins zurück, weil der war zwar bei den Kinokassen noch recht erfolgreich.
Ja, stimmt.
Aber der hat so schlechte Bewertungen bekommen, dass die Leute einfach gesagt haben, nee, da gehen wir nicht rein. Also, bei IMDb zum Beispiel schafft der Film gerade mal seine 6,7.
Ja, von 10 möglichen.
Genau. Ja. Ich meine, gut, der andere wird da jetzt auch nicht als viel besser bewertet. Der hat da jetzt 7,1. Das ist mal, muss man natürlich auch immer sehen, so als Durchschnitt sehen. Aber dieser Film ist einfach nicht gut angekommen, sowohl in der Fachpresse als auch bei den Fans.
Ja, definitiv. Also als Fan kannst du den Film wirklich komplett in die Tonne kloppen. Also, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, also alleine was mit Deadpool und mit Wolverine gemacht wurde, so allein von der Kontinuität her und dass man überhaupt treu zu den Charakteren geblieben ist. Und bei Wolverine haben sie sich ja noch bemüht. Also Deadpool, was sie da hinterher aus diesem Typen gemacht haben, nachdem sie ihn diese Waffe Eleven verwandelt haben, der Typ sah, ich weiß nicht, wo sie wo sie das Outfit her hatten, die Idee alleine, Deadpool so komplett umzumodeln. Das frage ich mich bis heute, wer da auf diese Schwachsinnsidee gekommen ist.
Ja, es muss man generell sagen, es war halt auch eine Zeit, also der Film war ja 2009, da waren wir ja auch noch so in dieser Zeit, wo man generell auch einen ganzen Haufen schlechter Comicfilme hatte, aber Wolverine sticht da leider noch mal echt raus, also.
Das stimmt,
Also wir hatten
definitiv.
zuvor ja auch noch einige schlechte Filme, wir hatten ja Daredevil, Elektra, die Fantastic Four, um jetzt nun mal Ghost Rider.
Ja, wobei ich
Stimmt.
aber bei denen noch irgendwie noch eine Lanze brechen
Genau,
kann,
da
weil
kann man da
irgendwie
noch
ist da noch
irgendwie,
eine Story hinter und
genau, da kann ich
irgendwie,
noch irgendwie,
ja.
ich sag mal, okay, das sind jetzt auch keine Meisterwerke, aber da kann ich noch sagen,
Nein.
okay, das ist noch irgendwie mit Biegen und Brechen gut, kann ich dem
Ja.
noch was abgewinnen, aber
Genau.
Wolverine, den Film kannst du im Grunde nehmen, kannst in die Tonne drücken und dann hoffen, dass es nie wieder rauskommt.
Ja. Ja, es hatte wirklich so einen Charakter, wie du am Anfang gesagt hast. Wir haben eine Liste, die muss abgearbeitet werden und dann drehen wir so einzelne Sequenzen, schustern die irgendwie zusammen und das passt. Ich meine, das sah man zum Beispiel auch an der Stelle, wo, also Wolverine, ne, alle Fans kennen natürlich seinen berühmten Satz, den er immer wieder sagt. Und dieser Satz, da hatte man den Eindruck, der musste auch irgendwie in den Kinofilm rein, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber der wurde an eine Stelle in den Kinofilm eingebaut, wo du dich echt gefragt hast, warum, um Herrgotts Zeiten, sagt er jetzt diesen Satz? Der hat überhaupt keinen Sinn jetzt dahinter, den zu sagen.
Wahrscheinlich haben sie beim Durchsehen der Checkliste vergessen, dass sie das noch nicht
Ja.
haben, oder mussten sie das im Nachdreh eben einfügen, so.
Ja, genau. Absolut. Er sitzt da im Auto, unterhält sich mit Silver Fox darüber, dass Stryker wieder zurückgekommen ist und dass seine
Genau.
Vergangenheit ihn wieder einholt. Und dann kommt er irgendwie auch irgendwie da drauf, ja, er hat da viele Sachen gemacht. Und dann sagt er halt dieses, ich sage das mal auf Deutsch, das klingt zwar auf Deutsch ein bisschen idiotisch, aber dann sagt er das so nach dem Motto, ja, ich bin der Beste bei dem, was ich tue, aber das, was ich mache, ist nicht besonders nett. Und das war irgendwie in einem Zusammenhang, wo sich der Magen umgedreht hat in dem Fall. Also es war wirklich so, oh, Punkt 10, den haben wir vergessen. An welcher Stelle in dem Film können wir den noch einbauen?
Hier, wir machen noch mal schnell Nachdreh. Du
Ja,
noch mal vor die
genau.
Kamera. Ihr noch mal Make-up und dann, ja, nee, aufwendige Action geht jetzt nicht. Du musst das einfach jetzt da, setzt euch da ins Auto und ja.
Und zweimal in dem Film knallt sich Logan auf die Knie, einmal als der junge James und einmal eben als er älter ist, knallt er sich auf die Knie, weil halt ein Liebster von ihm umgebracht wird und reckt die Arme gen Himmel und schreit und die Kamera guckt ihn von
Von
oben an
oben,
und
ja.
zieht dann weg. Also so eine klassische Pose, die aber absolut albern und lächerlich wirkt und eigentlich auch schon ausgelutscht.
Ja, also sagen wir so, muss man sagen, der Film, also generell auch vom Action ist das jetzt nicht das Neueste. Das hat man jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet, aber es ist einfach so, ich hatte jetzt einfach gedacht, okay, die setzen wenigstens diese Origin-Story, setzen sie echt mal einigermaßen gescheit. Und ich meine, dass das jetzt keine 1-zu-1-Umsetzung wird, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Nein,
Das kann
hätte ich
man auch,
auch
glaube
nicht.
ich, nicht, aber das ist halt so nach dem Motto, die Origin-Story pumpen sie ja mal eben so in 10 Minuten durch und dann machen sie da ihre eigene Verballhornung, wo du denkst so, okay, nach dem Motto, wir nehmen jetzt mal alle coolen Wolverine-Comics, die es gibt
Ja.
und ja, wie schon gesagt, schmeißen alles in einen Mixer und das, was dann da rauskommt, können wir dann großzügig über die 107 Minuten Film verteilen.
Ja. Nein, ich hab auch nicht erwartet, dass sie originaltreu wirklich in jedem Comic dran sind. Das haben sie bislang bei den X-Men auch nicht gemacht. Aber dass man da in dieses Team X, wo da eben diese ganzen Mutanten sind, die um Wolverine herumkämpfen, dass man da auch noch erstens Mutanten reinhaut, die gar nichts mit dem Team zu tun haben und sie dann zweitens noch so blass darstellt, wie eben Gambit oder zum Beispiel auch Agent Zero,
Ja, es, ja,
vollkommen
oder auch auf der,
ohne.
auf der Insel, wo dann nachher also neben dem jungen
Ja.
Cyclops dann noch Emma Frost auftaucht
Ja, genau, stimmt.
und zig andere Mutanten und dann nachher vor allem noch Professor Xavier auftaucht, wo er dann aber noch nicht im Rollstuhl sitzt und das ist einfach nur so, wo du denkst, so,
Ja.
das ist einfach nur, ja, schlecht.
Ja.
Und aber da merkt man aber auch so ein bisschen, dass da spätestens jetzt total irgendeine Figur im Hintergrund fehlte, wie zum Beispiel bei den ersten Filmen einfach ein Bryan Singer, der sich einfach auch auskannte. Ja. Der wusste, was er da tat. Also da hatte man jetzt nicht mal den Eindruck, dass da jetzt Leute im Hintergrund sind, die jetzt irgendwie voll den Plan haben, was sie da tun.
Ja.
Also die haben sich mal im Grunde, hatte ich so den Eindruck, irgendwie, vielleicht unterstelle ich jetzt da auch was, kann auch sein, aber da hat man jetzt einfach so echt den Eindruck, oder ich zumindest so den Eindruck, hey, guck mir mal eben so ein Best-of der Comics an, was es gibt, lass mir das von Marvel irgendwie mal kurz stellen, stell mir da was zusammen und nimm mir dann das Beste raus und ja, nachher habe ich dann sicherlich so einen bunten Blumenstrauß, der sicherlich super ankommt.
Ja. Es ist die Frage zu stellen, wer im Grunde daran Schuld gehabt hat. Also der Regisseur
Gavin Hood. Hood.
Ja.
Gavin
ja, genau. Ich glaube.
Ja, aber alleine, dass zwei Leute das Drehbuch, also David Benioff ja. und es gibt Woods, genau. haben ja das Drehbuch geschrieben.
Ja.
Es ist einfach.
Ja, und der Hugh Jackman, der Schauspieler, hat ja auch noch ein bisschen an dem Drehbuch mitgearbeitet, weil er unbedingt wollte, dass der Wolverine mehr den Charakter aus den X-Men-Filmen angepasst wird.
Ah, okay. Ja. Aber.
Ja, aber. Ist ja vielleicht auch jetzt nicht so verkehrt, aber ist einfach nur so, ja, das ist wieder so dieses klassische, zu viele Köche verderben den Brei. Vor allem, wenn sie dann ja. keine Ahnung haben, wie sie das gescheit zu kochen haben. Also das ist, ja. Wie so oft bei diesen anderen Filmen, die es da halt auch gab, sei es Daredevil, sei es Fantastic Four gewesen oder Ghost Rider, wo die Leute einfach nur irgendwie die Lizenz hatten, also günstig gekauft haben. Und dann sagt, okay, jetzt machen wir da irgendwie was Cooles mit. Und dann werden die Leute das schon mögen, weil Comic-Verfilmungen sind gerade super in. Da steht jeder drauf.
Ja,
das wird der nächste Hit.
Aber nicht auf schlechte Comic-Verfilmungen.
Nee. Ja, aber das ist so wirklich, also gerade so in dieser Zeit, also das ist dann ja auch so, wo Marvel dann gesagt hat, okay, wir machen jetzt langsam unser eigenes Ding, da weißt du schon warum. Also, da war es halt einfach so, die Lizenzen waren da zu einem Zeitpunkt so günstig zu kaufen, weil man da ja auch viele solche Sachen so einfach mal rausgehauen hat. Ich meine, bei Warner ist es teilweise bis heute noch so. Also, wenn man sich teilweise mal so Green Lantern oder so anguckt, da möchte man jetzt ja auch nicht drüber reden.
Nee, nicht wirklich, nein.
Da wurde auch viel Geld verballert.
Ja,
ja, man sieht es ja auch. Also, die Machart ist toll, aber der Inhalt ist einfach.
Ja, ist dasselbe Problem, ist dasselbe im Grün.
Ja.
Oh,
Wortwitz.
Wortwitz, Achtung.
Nein, aber ich glaube auch, dass da wirklich zu viele Köche dran saßen. Ich meine, der Gavin Hood hat es bestimmt gut gemeint und er war ja auch, glaube ich, mal auf so einer Liste von Regisseuren, die man beobachten sollte, weil er eventuell vielleicht so ein Newcomer-Talent war.
Ja, ich glaube, das hat sich jetzt erledigt.
Ja, ich denke auch. Also,
ich gucke mal gerade, ob er noch irgendwas Tolles nachgemacht hat, wo ich jetzt sage, yo, das hat mich umgehauen. Ich rufe mir jetzt mal seine Biografie auf.
Ja, wunderbar.
Er hat tatsächlich nach 2009 hat er nichts mehr zustande gekriegt.
Ja, vielleicht schämt er sich bis heute noch darüber. Und,
also ich gucke jetzt nochmal bei IMDb, aber ich meine, gut, muss man natürlich auch,
Also ich glaube auch mal gehört zu haben, dass auch andere eigentlich für den Film Interesse gezeigt haben. Also ich glaube, Bryan Singer selber auch und eben auch der
Regisseur
Brad Ratner, genau auch, die haben beide, glaube ich, mal gesagt, sie würden gerne dazu zurückkehren. Und ich glaube auch sogar, man hat Zack Snyder auch sogar angeboten, aber der hat zu seiner Zeit dann eben der Watchmen gemacht und hat das Ganze dann eben abgelehnt.
Ja.
Von daher blieb wahrscheinlich Gavin Hood nur noch übrig oder man hat sich gehofft, durch so einen jungen Regisseur da vielleicht irgendwie neuen Wind reinzukriegen, aber nun gut.
Aber ich sehe gerade, er hat jetzt doch noch was gemacht, also unter anderem, jetzt weiß ich nicht, ob ich heulen oder jubeln soll.
Okay.
Eigentlich ein Film, auf den ich eigentlich jetzt auch schon sehr viel Hoffnung hatte, Ender's Game.
Okay. Sag mir gerade nichts.
Ist ein Sci-Fi-Film, der jetzt demnächst kommt. Hat sonst unter anderem jetzt mehrere Sachen dann halt einfach im TV gemacht.
Mhm.
Und jetzt halt dann Ender's Game gedreht. Und da kriege ich jetzt schon. Eigentlich hatte ich mich auf den Film bisher gefreut, aber.
Ach, von Orson Scott Card, kann das sein?
Genau.
Ah, okay, gut.
Also von daher, naja, wie auch immer, so viel kleiner Ausflug am Rande. Vielleicht ist das ja auch genau sein Ding. Also vielleicht ist einfach auch Comic-Verfilmung so nicht sein Ding gewesen. Das kann ja auch sein, aber dann sollte man halt auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen so, ey, Aber das zeigt sich ja auch, dass nicht jeder Comic-Verfilmung machen kann. Also das sieht man ja auch ganz oft bei diesen anderen Filmen. Das hat ja auch mal, ist ja auch schon mal öfter an dieser Stelle gesagt worden, warum ja auch zum Beispiel Joss Whedon oder Christopher Nolan jetzt zum Beispiel im Grunde so erfolgreich sind.
Ja.
Im Gegensatz zu anderen Leuten, weil die einfach verstanden haben, was sie da mit ihren Charakteren machen, beziehungsweise was passiert, wenn jemand zu sehr Fanboy ist, haben wir ja im Grunde auch gesehen. Superman Returns und Bryan Singer hatten wir ja schon mal erwähnt.
Ja.
Die Road wollen wir nicht wieder runtergehen. War auch kein tolles Ergebnis.
Kurzfassung. Aber besser als Wolverine.
Ja, also das stimmt. Also da wusste man wenigstens, also da konnte man verstehen, okay, da weiß man, warum jemand da irgendwas tut. Und also das war zwar jetzt auch nicht der Brüller, aber ja, ist halt, es wirkte halt nicht so lieblos zusammengekleistert.
Ja, ohne Seele einfach. Ohne Seele, finde ich, ist der Film.
Ja, vor allem, er ist halt auch, mein anderes Problem ist halt so, er ist halt einfach irgendwie schwer dadurch, dass er auch so viele Zeitsprünge macht, ist er einfach unmöglich schwer, auch in diese Kontinuität der X-Men-Filme generell einzuordnen. Also dann nimmt er ja überhaupt keinen Bezug irgendwie drauf.
Ja, stimmt. Ja. Sondern,
also im Gegenteil, neben einigen Logiklöchern, wie halt, dass Professor X noch nicht im Rollstuhl sitzt, ist halt so die Sache, wo du denkst, so, was soll das? Also das ist so, ich meine, gut, es wird dann erklärt, wie er am Ende da sein Gedächtnis quasi verliert, aber ja, dieser Film macht logisch gesehen einfach, wenn man sich so auch schon die Geschichte damals der X-Men anguckt, also das fängt zum Beispiel auch an bei der Szene, wo sie Logan quasi sein Stahlskelett da verwandeln, wo er
das Adamantium,
Adamantium
bekommt. Gebunden wird an sein Skelett, genau.
Da gab es ja schon Rückblenden von Bryan Singer, die ja richtig auch so ein bisschen creepy wirkten.
Genau.
Und man sieht einfach, also es ist, gut, man kann jetzt nicht erwarten, es ist eins zu eins dieselbe Kulisse, aber es wirkt noch nicht mal im Ansatz so, als hätte man sich diese Szenen irgendwie angeguckt, sondern das fängt nachher zum Beispiel auch an, dass Sachen einfach nachher irgendwie falsch im Bild sind und sich das Ganze nicht eins zu eins anfühlt. Also da hätte ich zum Beispiel bei der Stelle, wenn man da sagt, okay, wir bringen das, da hätte ich mir dann einfach auch mehr Detailreichtum erwartet, dass man dann zumindestens, und es hätte ja schon auch quasi gereicht, wenn man teilweise die Szenen dann einfach aus diesem ersten Teil dann nimmt. Aber nein, man muss dann ein völlig neues Set bauen. Ich meine, auch diesen Raum hat man ja im Grunde schon in X-Men 2 gesehen. Das passt einfach nicht zusammen, wenn man das jetzt hintereinander weggeguckt hat.
Ja.
Das ist einfach das, was einen dann ärgert.
Hat eigentlich Bryan Singer irgendwie noch was erwähnt, wie er jetzt im neuen X-Men-Film eventuell da Sachen ausbadet oder Bezug aufnimmt oder überhaupt darauf Bezug
nimmt? Ja, da gab es ein sehr lustiges Statement. Er sagte nämlich, das Tolle an Zeitreisen ist, das hat er mal im Interview gesagt, dass man Fehler der Vergangenheit einfach korrigieren kann. Ich könnte, also offiziell, so hat er noch nichts gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, also dass er ja generell hat er ja schon angekündigt, dass er ja auch sagte so, ja, aus X-Men 3 würde er auch verstehen, das wäre nicht der tollste Abschluss der Serie gewesen und er würde auch drüber nachdenken, das ein oder andere vielleicht irgendwie zu überarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann generell vielleicht einfach dann sogar so weit geht, dass er sagt, hier, X-Men Origins hat so nie existiert.
Ja, unter Umständen.
Wäre das Schlechteste.
Also ihn einfach irgendwie rausschreiben.
Oder auf die alternative Realität verweisen.
Ja, generell ist dann eine Frage, also es wird ja, also wie es dann weitergeht, es sind eh noch so verschiedene Pläne, die dann da im Raum stehen. Also es wird zum Beispiel jetzt ist auch definitiv mittlerweile klar, dass das keine Fortsetzung von First Class, aber auch keine Fortsetzung der normalen X-Men wird, sondern quasi wirklich so ein Crossover-Film werden soll. Und dann wird man da später mit beiden Universen, die man dann quasi hat, danach dann einzeln fortsetzen, was dann natürlich auch einfach zur Folge hat, dass man jeweils immer auf einem sehr beliebten Cast zurückgreifen kann. Gleichzeitig aber dann auch so Sachen hat, wie sich einfach Zeit lassen kann für verschiedene Sachen und dann trotzdem alle paar Jahre mal irgendwie immer einen neuen X-Men-Film bringen kann.
Warten wir es ab.
Genau. Können wir vielleicht auch später gleich noch drauf eingehen. Dann würde ich erstmal sagen, ja, haben wir soweit alles, also habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Jetzt wäre die Zeit nochmal richtig über dieses
Machwerk
der Filmkunst zu reden. Oder für immer zu schweigen.
Also ich bleib dabei, er ist für mich mit die schlechteste Comic-Verfilmung, die ich in meinem ganzen Leben sehen durfte. Er ist nur noch schlechter, ist für mich Catwoman und die alte Spawn-Verfilmung.
Puh, ja.
Das ist eine Ansage.
Ja, das glaub, ist meine Ansage.
Geht auch schon nicht mehr, also.
Ja, ich weiß.
Im Grunde ist das doch alles so.
Catwoman, oh, scheiße, dass du mich daran erinnert hast.
Ja, das war auch eine Stunde, die man nicht wieder haben will. Lebenszeit
muss. Also. Ja.
Dagegen ist der Wolverine-Film richtig gut gegen Catwoman. Das muss man ja mal, muss das mal in einem Kontext sehen.
Das stimmt auch.
Ja, von daher. Aber ansonsten, nee, ich habe, glaube ich, keinen Kommentar mehr. Also ich glaube, wer den Film noch nicht gesehen hat, der möge sich, glaube ich, erst alles andere anschauen und dann nach Alkoholkonsum wirklich den Film dann erst. Also,
ich habe es ja versucht, man kann sich diesen Film einfach als Comic-Fan nicht schön trinken. Das funktioniert nicht. Also zumindest bei mir nicht. Also man sollte diesen Film einfach ignorieren. Ich meine, okay, jetzt wenn man sich die Komplettbox holt, so wie ich, dann ist das Ding da halt bei, aber jetzt einzeln dafür Geld ausgeben, also er wurde jetzt ja zum Beispiel auch günstig im Angebot, also wird ja zurzeit auch teilweise günstig noch im Angebot verkauft, wegen dem anderen Film, der gerade im Kino ist. Ehrlich, spart euch das Geld und kauft euch irgendeinen anderen tollen Film dafür.
Ja, das würde ich auch unterschreiben.
Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen, Bernfried?
Nein. Ich bin mit dem Film durch. Ich möchte loslassen können.
Das ist eine sehr schöne Aussage. Ja, ich finde auch loslassen ist da, glaube ich, das Richtige.
Na denn, dann lassen wir jetzt los und dann lassen wir den Harald jetzt aber auch losziehen, denn der hat jetzt noch gleich eine Verabredung mit seinem Kinosessel.
Genau.
Um den neuen Wolverine-Film zu schauen.
Ja, ich meine, so schlecht wie der erste kann er nicht mehr sein. Von daher bin ich eigentlich positiv gestimmt. Ich meine, es geht nicht mehr schlechter.
Sagen wir so, ich kann dich jetzt vielleicht schon mal ein bisschen anteasern, du könntest recht haben mit deiner Vermutung.
Ja, dann bin ich ja mal gespannt.
Also ich würde meine Erwartungshaltung jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber...
Nee, mache ich auch nicht mehr, keine Bange. Was das Thema Wolverine angeht, halte ich die auf ein normales Mittelmaß, beziehungsweise bin im unteren Bereich.
Da, nicht so gut.
Sehr gut. Ja, dann bin ich mal gespannt.
Ja.
Gut, dann viel Spaß im Kino.
Genau. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao. Tschüss.
So, und ja, für alle, die den neuesten Wolverine-Film Weg des Kriegers jetzt noch nicht gesehen haben, macht es jetzt bitte so wie Harald. Ihr macht an dieser Stelle gleich aus, geht ins Kino und wenn ihr wiederkommt, könnt ihr gerne weiterhören. Denn jetzt sprechen wir ausführlich über den neuen Film und damit natürlich hier wieder extra Spoiler-Gefahr.
Richtig.
So, Bernfried, du hast ihn ja auch schon gesehen.
Jo.
Wie hat er dir denn gefallen?
Also, wow, da muss ich jetzt wieder unterteilen. Als Film soweit okay, als X-Men oder als Wolverine-Film nicht so ganz. Als Action-Film okay, als 3D-Film gar nicht. Als, also, wie soll ich das jetzt formulieren? Sag mal so, wenn man als Kinogänger oder regelmäßiger Kinogänger im Jahr seine 10, 15 Filme abhakt und das dann ein paar Jahre gemacht wird, hat Wolverine Weg des Kriegers für mich einfach ein Problem. Er ist ein bisschen vorhersehbar. Also da kommt nicht mehr so die große Überraschung, weil da werden Sachen weitergesponnen, die man in anderen Filmen genauso schon mal gesehen hat und es wird kein neuer Weg eingeschlagen, sondern die Sache wird genauso gelöst, wie man das in zig anderen Filmen auch schon mal gesehen hat, nur jetzt halt eben mit einer zeitgemäßen Verpackung. Aber der Plot selber ist jetzt nicht neu. Und da können wir eigentlich ja ruhig mal anfangen, wo der Film selber mit anfängt. Das geht es ja drum um den US-amerikanischen Atombombenabwurf auf der Stadt Nagasaki. Und Wolverine ist, glaube ich, als US-Gefangener da bei den Japanern gefangen. Und als die sehen, dass dann diese Schiffe kommen, beziehungsweise Schiffe, sage ich jetzt schon,
die Flugzeuge
kommen und da einfach nur so zwei komische Dinge da abwerfen, wissen die schon, das ist nichts Gutes und lassen dann alle Gefangenen frei und die japanischen Soldaten begehen dann Harakiri, beziehungsweise einer tut es dann halt eben,
nicht.
Nee, kann es nicht, der Yashida, der kann es nicht. Und ja, Wolverine nimmt ihn quasi mit in seinem Gefängnis. Das ist so ein unterirdischer Bunker, beziehungsweise nur so eine Röhre, wo ganz unten ein etwas großer Raum ist. Und er hält quasi den Yashida, legt er unten am Boden und hält sich, nimmt einen dicken Deckel mit und hält den über sich fest und rettet somit. Dann kommt natürlich ihm alleine rettet er das Leben. Also der Yashida guckt dann nachher und sieht dann nur, wie Wolverine komplett verbrannt ist und dann nachher wieder so seine Selbstheilungskräfte ihn wieder zu einem Menschen machen. Ja, und
dann gibt es einen Zeitsprung.
Genau, und zwar nach den X-Men
3,
genau. Genau, nach dem dritten X-Men-Film.
Logan sitzt in Kanada im Gebirge.
Richtig, und hat immer noch
da mit sich selbst zu kämpfen, also hat immer so Traumsequenzen, wo Jean Grey vorkommt.
Genau. Und das muss ich ehrlich sagen, hat mich gefreut, die nochmal zu sehen, weil das fand ich wirklich klasse. Ich dachte, oh mein Gott, ja, richtig. Und die sah immer.
Fand ich auch super. Also generell fand ich den Film, also da kam eine Stärke raus, halt, dass man eine coole Charakterstudie, so Momentaufnahme für Logan gemacht hat.
Ja.
Vor allem auch in Vorbereitung jetzt halt auf Day of Future Past, wo man halt auch schon gerüchteweise weiß, dass Wolverine wohl auch eine wichtige Rolle einnehmen wird. Ja, ansonsten, Wolverine lebt da mittlerweile in der Wildnis, hat bärenstarke Freunde. Oh, nämlich einen animierten CGI-Bär, der dann auch mal, CGI-mäßig dann da das Beinchen hebt. Oh Gott. Und dann halt auch dann als erstes dann kurze Zeit später in so eine Barschlägerei verwickelt wird, weil sein Bärenkumpel dann nämlich von so Möchtegern-Jägern umgebracht wird. Beziehungsweise die es halt erst nicht schaffen, den Bären zu töten und er dann danach quasi den Bären dann nachher da tötet und dann da halt in die Bar geht und sich dann da Streit sucht.
Genau, und dann wird er aber von jemandem aufgehalten, von einer kleinen Japanerin, Mariko. Und Yukio, das ist eine junge Japanerin und die sagt ihm, hey, derjenige, den du damals gerettet hast, der Yashida, liegt im Sterben und möchte sich noch persönlich von dir verabschieden. Und da hat er ihm irgendwie auch noch, sie hatte noch irgendwie sein Schwert dabei, was er ihm damals
schenken wollte,
aber ja, er nicht hat. Der Japaner wollte Logan das schenken und der Logan hat gesagt, nee, ich hol's mir irgendwann mal ab. Und jetzt sagt er hier, das Schwert ist für dich da. Und ja, und dann widerwillig reist er dann mit ihr dann nach Tokio. Und dann lernt er halt die Familie kennen von Yashida. Auf dem Weg dahin schon so ein paar konzerneigene Firmen, so Yashida Industries und so, kurz nach dem Motto, das ist ja jetzt ein großer Typ. Mhm. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er das nicht mitgekriegt haben sollte, wenn da jemand in Japan einen großen Konzern leitet.
Es war ihm vielleicht einfach auch schnurzegal.
Ja, das kann sein. Wahrscheinlich ist er durch die Adamantium-Kugel aus Origins, hat er auch das vergessen.
Nee, eben nicht, das wusste er ja zum Glück noch, aber es wäre eine nette Überleitung gewesen. Nein, aber Jim ist Gott sei Dank nicht so. Aber das ist einfach dann auch so die Sache, was ich da halt cool fand, war als Pluspunkt für den Film, war wiederum Japan mal als frisches Action-Setting.
Ja, aber auch nur das Setting.
Ja, genau, nur das Setting. Also jetzt die Szenen an sich, das war Standard-Action-Kost, wie man sie auch schon zig Millionen Mal gesehen hat.
Japan wurde auch nicht so toll da in Szene gesetzt in dem Sinne.
Das hätte ich mir mehr gewünscht, aber ich fand jetzt zum Beispiel mal es in dem Sinne erfrischend, dass man dann mal jetzt nicht irgendwie ständig dann sagt, okay, wir haben jetzt die New York-Skyline oder irgendwas, sondern dass man wenigstens da mal den Ansatz gewählt hat. Mhm. Was mich dann wiederum sehr genervt hat, waren manchmal so Filmfehler, die dann einfach drin waren. Kommen wir gleich an eine Stelle, fällt es ganz besonders auf, kommen wir gleich noch zu.
Genau.
Dann
trifft er den Yashida, der im Sterben liegt und der macht ihm ein Angebot und sagt, du hör mal, ich kann dir was geben, was du nicht hast, und zwar den Tod. Weil wie ist das, wenn man lebt ohne irgendwie keine Schmerzen, keine ja, wie sagt man, ja, so quasi unsterblich ist und sagte, da sind
dann
doch...
kann das halt ein Fluch sein
und ja, sind löst Jahre dich davon,
noch. Du kannst noch ein normales Leben leben.
Richtig, und sterben. Und
das ist natürlich für einen Logan, der ja gerade so in diesem Charakterzwist ist, dass er Jean Grey getötet hat und da ja immer noch in seinen Träumen damit zu kämpfen hat, natürlich dann echt ein Angebot, dass er dann sagen kann, okay, ich überlege es mir. Gleichzeitig dann aber auf mysteriöse Weise dann aber auch, also er überlegt dann her, das will dann auch noch nicht einwilligen, dann aber auch feststellen muss, dass auf einmal seine Kräfte nämlich kurzfristig nachlassen.
Genau.
Und weil er auf einmal dann nämlich verwundbar ist.
Weil in der Nacht stirbt einmal Yashida und irgendetwas ist mit ihm passiert. Man kriegt nicht mit, was es ist. Aber am anderen Tag, beziehungsweise ein, zwei Tage später, ist das Begräbnis von Yashida. Und das wird aber durch einen Angriff der Yakuza gestört. Und da merkt Logan zum ersten Mal, dass er... ja, dass er blutet und seine Wunden, die durch irgendwelche Kugeln verursacht werden, einfach nicht mehr so schnell heilen, wie es sonst so ist, dass einfach die Haut zurückgeht und die Kugel einfach rausploppt, sondern nee, er spürt Schmerzen.
Also das fand ich wiederum, also die Sequenz fand ich vor allem nett, vor allem weil es dann, also sich jetzt nicht, wie man erst dann da zu dem Zeitpunkt befürchtet hat, jetzt durch den ganzen Film zieht, sondern dann, ich sag jetzt mal, so eine halbe Stunde ungefähr gefühlt jetzt dann geht. Und da halt dann aber auch, also dann schnell auch eine Auflösung kommt und sozusagen das Ganze dann auch geklärt wird, sodass Logan dann quasi zum Endkampf dann quasi wieder der Alte ist.
Richtig.
Also das jetzt nicht so nach dem Motto, jetzt also mit seinem ganzen Selbstmitleid, was er da rumträgt, ist er jetzt auch noch total verwundbar, sondern... so quasi nachdem er das dann, diese Prüfung gelöst hat, kann er dann auch danach wieder richtig Arsch treten.
Und das muss er auch.
Genau, denn es da zwischendurch war dann halt nämlich, hat er nämlich dann, und dann kommt nämlich raus, dass er nämlich noch eine neue Flamme hat. Nämlich wie heißt sie jetzt?
Tochter
von
Mariko.
Mariko, genau. Und die verliebt sich dann nämlich mit ihm und dann kommt nämlich auch raus, dass die Yakuza sie töten wollen, beziehungsweise ihr Ehemann den Auftrag gegeben hat, weil sie quasi den Konzern erben soll, weil ihr Großvater seinen Sohn für zu schwach hält.
Genau, weil ihr Großvater meinte, manche guten Fähigkeiten überspringen eine Generation und deswegen soll der direkte Sohn nicht... halt eben den Konzern erben und weiterführen, sondern halt eben die Tochter, seine Nichte. Ja, ja, und deswegen ist die Yakuza hinter ihm her, Logan ist bei Mariko und er merkt immer mehr halt eben, dass er ja, schwächer wird und dann begeben sie sich wieder zurück nach ihrem Vater.
Ja, weil dann auch rauskommt, also dass Mariko wird dann entführt, Yukio kommt dann dazu und dann klären sie erstmal auf, was mit Logan los ist. Und ja, da kommt dann halt auch eine Szene, die ja sehr typisch ist. Da geht er nämlich dann zu dem Verlobten dann hin und redet dann, das ist halt so ein hohes politisches Tier da. Und dann kommt halt so eine klassische Szene, wo er ihm aus dem Fenster wirft. Und Yukio dann einfach nur sagt so, warum weißt du, dass da unten ein Pool ist? Und er einfach nur sagt, so wusste ich nicht. Da weiß man sofort, das ist eigentlich auch symptomatisch für den Film, okay, er macht im Grunde nichts neu.
Nee.
Also er zeigt Action, wie sie schon immer da war. Aber auch wenn man diese Szene, ich sag jetzt mal, 100 Mal schon mindestens gefühlt gesehen hat, hat sie zumindest in dem Moment für den Film einfach noch irgendwie funktioniert.
Richtig.
Also das halte ich dem Film hier auf jeden Fall zugute. Also die Action, die man sieht in dem Film, anders als zum Beispiel jetzt auch zum ersten Origins-Film, die funktioniert einfach und schafft es zumindest einen auch kurzzeitig mal irgendwie dann mitzureißen.
Ja, also wir haben ja noch... gar nicht erwähnt. Ganz am Anfang ist es ja auch, wenn er Mariko zum ersten Mal von dieser Beerdigung mitnimmt, weil sie halt eben getötet werden soll und sagt, ja, wir müssen uns irgendwie verstecken und dann gehen sie in so einen Shikansen-Schnellzug und da drin werden die ja auch schon gleich angegriffen und da gibt es eine coole Action-Szene oben auf dem Zug selber. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, das zuzugucken.
Ja.
Weil da haben sie eigentlich alle Register gezogen und natürlich ist da manche Sachen echt übertrieben, aber hey, es ist
halt ein
Actionfilm. Genau. Und es sieht gut aus.
Also, da muss man halt sagen, also da ist er richtig gut aus. Okay, 3D lohnt bei dem Film eher weniger. Also auch bei der Stelle nicht wirklich. Also wenn man die Chance hat, sollte man sich den, reicht das völlig, wenn man sich den Film in 2D anguckt.
Richtig. Ja, kommen wir nochmal weiter zum Inhalt. Da geht es ja jetzt eigentlich darum, Viper, das ist ja, wurde ja ihm ja nur so als Ärztin vorgestellt, ist ja auch eine Mutantin, die immun gegen Gifte, alle Arten von Gifte ist und selber auch Gifte erzeugen kann. Und sie war es nämlich, die ihn in der Nacht betäubt hat. Und er hat so einen Parasiten an seinem Herz bekommen, der ihm seine Energie abzieht. Und ja, für irgendwie.
Dadurch halt dieser Selbstheilungsprozess nicht in Gange kommt, den er dann immer einsetzt. Und ja, dann es da halt zukommt, muss man auch so sagen, also Yukio ist auch eine Mutantin und sie hat halt die Fähigkeit, dass sie, also neben, dass sie halt voll cool mit Samurai-Waffen ausgebildet ist, dass sie halt sehr, dass sie halt in die Zukunft sehen kann, also quasi den Tod von Leuten vorhersehen kann.
Genau.
Und da sagte sie auch, also von ihrem quasi Adoptivgroßvater hat sie den Tod so nie vorhergesehen. Und also sie sagt aber, ich habe den Tod, ich habe dich sterben sehen, wie du mit deinem offenen Herzen da liest. Und dann kommt es halt auch zum Kampf, während Logan sich da quasi selbst gerade operiert, dass sie dann da erstmal die Bösewichte dann da im Schach hält, bis Logan genau. dann wieder einsatzfähig ist und dann quasi übernimmt.
Ja, obwohl die Szene fand ich dann auch wieder so, weißt du, er hat sein eigenes Herz in der Hand und dann muss dann nur noch diesen Parasiten und dann wird er genau dann da gestört, wenn der letzte Zentimeter.
Ja, auch das war wieder vorhersehbar, aber das ist halt, also ich hatte jetzt ehrlich auch keine große Wendung bei dem Film erwartet. Also es war mir zu dem Zeitpunkt klar, dass da jetzt nichts mehr kommen wird, was mich jetzt persönlich noch
auf dem Hocker haut.
Also genau, es war einfach so, okay, kannst dich zurücklehnen, das ist einfach nochmal, klar, es ist zwar quasi ein altes Gericht, aber wenigstens wieder gut neu nachgekocht.
Mhm.
Und ja, ist quasi wie so ein Essen. Also man hat quasi das Rezept, hat man ja gut umgesetzt. Das ist zwar jetzt nichts Neues, was man da irgendwie filmisch auf den Genussgaumen gelegt bekommt.
Richtig.
Aber das, was man da gemacht hat, ist wenigstens soweit solide, dass man dann, ich sag mal, klar, es ist jetzt nicht der beste Film des Jahres oder auch generell der beste Film, da gab es dieses Jahr halt auch deutlich bessere Comicfilme oder generell bessere Filme. Aber es ist zumindest ja ein solider Film, den man dann auch mal mit Spaß weggucken kann. Muss man auch sagen, Fans der Comicvorlage werden vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sein. Es sind wieder einige Änderungen drin, wo man sagt, okay, da sollte man nicht zu viel erwarten. Was halt auch ist, das ist ein anderer Nachteil, finde ich jetzt persönlich an dem Film, außer Logan bleiben, also weil man halt eben diese tiefe Charakterstudie da eingebaut hat, bleiben die anderen Charaktere im Grunde eigentlich ziemlich flach. Also
das ja, sind, wirklich.
Ja, ich sag mal, klischeehafte Abziehbildchen.
Ja, und zwar von A bis Z. Da ist kein, ja. ist niemand anders, der einem, ich sag jetzt mal, ans Herz wächst oder wie auch immer. Da ist wirklich, der Film ist um Hugh Jackman, um Logan, Schrägstrich Wolverine drum aufgebaut. Und da werden
dann halt auch die Sache, also generell Fans, komme ich dann auch raus, Shingen Yashida ist natürlich dann der weiße Samurai und in diesem Fall ist das dann so ein Roboter, so eine große Rüstung, wo er dann noch drin sitzt.
Ja.
Also er hat seinen Tod dann nur fingiert und lockt Logan dann quasi im Grunde in eine Falle, wo es dann quasi da zum Endkampf kommt, um jetzt ein bisschen einfach mal handlungstechnisch vorzugreifen. Da werden gerade, das ist eine Enttäuschung, also gerade da ist so ein bisschen so auch die Enttäuschung da gewesen, okay, da hätte man deutlich mehr aus der Vorlage rausholen können. Macht der Film an dieser Stelle leider nicht. Aber gut, dafür ja, kommen wir gleich zum anderen Punkt, wo der Film da nämlich dann nochmal ein bisschen was rausreißt. Aber so ist halt so ein bisschen, ja, ist halt ein netter Film, kann man sich nett angucken. So mittelgut, also ist halt.
Ja, mittelgut ist wieder.
Ja, es fehlt diesem Film, also es ist quasi, es ist solide. Also es ist vor allem, also ein ganzes Stück deutlich besser als Wolverine Origins. Es fehlt jetzt aber so quasi so das letzte i-Tüpfelchen. Also, so wenn es dann so um Sachen wie Kür geht, also wenn man das jetzt ganz mit so einem Eiskunstlauf verhält, würde man sagen, solide Leistung, ja, mittlere Leistung. Aber so ein bisschen so, der Wow-Effekt in der Kür, der fehlt, dass man sagt, wow, dem Film gebe ich jetzt mal so Bestnoten.
Mhm. Richtig. Also ich habe mich relativ gut unterhalten gefühlt, aber einfach.
Genau, man hat sich gut unterhalten, aber es ist dann halt auch nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt.
Den will ich jetzt nochmal gucken, weil er so ein paar coole Sachen hat, sondern der war einfach. doch einfach zu vorhersehbar. Und wir wollen euch jetzt auch gar nicht so viel für den, vom Endkampf verraten, weil...
Nee, das behalten wir uns jetzt einfach. Also, wie gesagt, es ist im Grunde vorhersehbar, wenn man denn, wir wollen jetzt auch nicht zu viel an die Spannung, würde ich auch
es
sagen.
Es gibt ja auch 13, 14-Jährige, die noch nicht so viel Kinoerfahrung haben. Für die ist das ja alles wieder irgendwie neu.
Meinst du, ja.
Ich hoffe.
Meinst du, dass die anderen
Sachen
wirklich nicht nachgucken, ja, nachholen, ja, die alten guten Sachen.
Lebenszeit, man hat eine begrenzte Lebenszeit. Mehr sage ich dazu nicht. Auf jeden Fall, was schön war, ist der Abspann.
Genau, da kommen wir jetzt dann nämlich dann auch zu Bereiche, was dann Day of Future Past betrifft. An dieser Stelle, wer da noch nichts wissen will, sollte jetzt ausmachen. Jetzt alle anderen.
Definitiv ausmachen.
Würde ich sagen.
Also erstmal hat man ja, sieht, hast du ja den Abspann. Da ist Logan, geht irgendwie 2 Jahre später, kommt in die USA zurück und am Metalldetektor steht am Flughafen und auf dem Monitor wird gezeigt, wie die Firma Trusk Industries bahnbrechende Fortschritte in der Robotechnologie gemacht. Und das ist schon ein Hinweis auf die Sentinels,
genau.
Die dann im kommenden X-Men Day of Future Past eine Rolle spielen werden.
Genau, und da ist dann halt auch so, dass man dann erst sieht, so man sieht so mit diesen Münzen, es fangen so halt bei diesem Flugzeug, Flugkontrolle, fangen dann so Münzen an, dann da zu schweben und zu klappern und weißt im Grunde sofort, wer jetzt kommt. Und dann dreht sich Logan auch um und hinter ihm steht dann Magneto als Ian McKellen.
Ja, genau, der gute
Ian McKellen. Und dann kommt nämlich dann auch noch Patrick Stewart dazu und dann erzählen sie Logan nämlich auch, dass die Menschen eine neue Waffe haben, welche die Mutanten vernichtet. Das Wichtige an dieser Szene, die Szene wurde von Bryan Singer persönlich nachgedreht.
Richtig.
Und ist im Grunde jetzt quasi dann die direkte Überleitung auf Day of Future Past. Also im Grunde versteht sich der Film ja auch so, also mit diesen ganzen Überleitungen, was Jean Grey angeht, da in den Träumen. Und da hat man dann wirklich, hat Bryan Singer quasi gesagt, der jetzt so ein bisschen ja für die X-Men bei im Studio, so ein bisschen bei Fox, so ein bisschen da die Oberhand hat, hat gesagt, da möchte ich eine Szene haben, die dann die direkte Überleitung quasi zu einem Film setzt, damit die Leute wissen, worauf sie sich freuen können. Und im Grunde ging es mir da so, scheiße, da wollte ich eigentlich direkt im Anschluss
sofort den nächsten sehen.
Day of Future Past sehen. Da war ich echt angefixt.
Ja. Nur die letzte Minute hat es wirklich wieder rausgerissen, wo ich auch gedacht habe, wow, jetzt merkt man mal erst, was man wirklich in 2 Minuten aufbauen kann, indem man eben nicht alles zeigt, sondern nur Andeutungen macht. Und das mehr Spannung erzeugt, als wenn man den
ja, aber vor allem das erklärt. Richtig macht, also ein bisschen, ja. Also da halt dann auch den passenden Mix zwischen Fanservice hat, dass man weiß, dass man als Fan weiß, was kommt, aber gleichzeitig dann einfach nur so, ja, so kleine Häppchen hinwirft.
Richtig.
Und ja, dann halt Day of Future Past, da die Anweisung machen wird, also wir können vielleicht ja auch schon mal kurz drauf eingehen, was dann bei Day of Future Past, was man schon weiß.
Was weißt du denn?
Alles Gerüchte, also die Szene, ist halt das Ganze, die Szene wurde auch auf der Comic-Con gezeigt im Panel und da wurde schon grob gesagt, wie die Story funktionieren wird, denn Logan wird per Zeitreise dann zurückgeschickt, so ist es dann ja auch in den Comics, um das Sentinel-Programm zu verhindern. Also in den Comics ist es so, dass er dann da Ant-Man aufhalten soll. Der wird aber keine Rolle spielen wegen extra Filmen und so weiter, sondern aber auf jeden Fall wird diese Zeitreise...
Ja genau, Ant-Man bekommt ja einen eigenen Film.
Ja, wobei da liegen die Rechte halt bei Marvel.
Ja, aber die wollen es ja machen.
Ja, aber das ist ja, da muss man ja eh sagen, der Film hat generell auch das Problem, dass zum Beispiel da halt auch die Kinder von Magneto auftauchen, Scarlet Witch. Und da ist dann zum Beispiel Sache, da wird man, diese Charaktere wird es zum Beispiel auch im nächsten Avengers-Film geben.
Okay, dann,
verfolgen
wir das jetzt mal nicht weiter.
Genau, wobei da dann kein Bezug zu Magneto sein darf, aus rechtlichen Gründen. Aber auf jeden Fall wichtig wird sein, dass diese Zeitreise drin wird, das haben sie schon gesagt. Und deswegen wird es da nämlich dann die Möglichkeit geben, dass es dann quasi verschiedene Zeitebenen im X-Men-Universum gibt. Weswegen dann auch, jetzt sind nämlich schon, also die Planung geht im Grunde schon weiter. Nach Day of Future Past wird es dann im Grunde zwei Universen geben. Einmal das First-Class-Universum, was dann auch nochmal fortgesetzt wird. Und danach einmal soll es nämlich dann als nächste Planung, das soll dann auch als nächster Film kommen, soll es dann die X-Force geben. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist. Das ist eine Spezialeinheit der X-Men, wenn man so will, die sich darauf spezialisiert hat, quasi Mutanten zu beschützen. Und das ist halt so ein extra Team von den X-Men. Halt auch mit wechselnden Charakteren. Hauptsächlich ist davon, dass es von Wolverine geleitet wird. Man sieht also auch dort deutlich den Schritt, man möchte also von diesen Einzelfilmen weg, weil man gesehen hat, so gut funktionieren die offensichtlich nicht. Wir machen dann doch lieber wieder Teamfilme. Mhm. Und dann wird es nämlich wohl auch darauf hinauslaufen, dass man nämlich da die Möglichkeit hat, bei dem X-Force-Film das Team erstmal wieder mit einigermaßen unbekannten Schauspielern zu besetzen, weil man da halt dann auch wieder neue Mutanten bringen kann. Neben ein paar alten, die jetzt nicht so teuer sind. Also zum Beispiel Nightcrawler spielt in den Comics zumindest da eine wichtige Rolle.
Oh, cool.
Und also die X-Force, das Team, das tritt auch ordentlich Arsch. Also da kann man auch wirklich einen guten Film machen. Also zumindest ist die Grundlage dafür.
Sagen wir so, hoffst du?
Hoff ich. Also ich könnte einen guten Film machen, Fox. Wenn ihr mir einfach hier 2 Millionen Dollar gebt, würde ich liefern.
2 Millionen Dollar, aber jetzt nur als Gage für dich als Regisseur.
Ja, natürlich. Also ach so. Ein extra Filmbudget brauche ich auch noch. Aber nee, man könnte einen guten Film daraus machen, ja, wenn man dann jemanden dran lässt, der Ahnung hat.
Aber du weißt ja, zu viel Fanboy schadet, mach mal auch.
Ja, aber
du würdest einfach
das Beste.
Ja, du, okay.
Ich würde dich dann einfach als mein Best Boy anstellen und dann würden wir das zusammen drehen.
Dann rocken wir das. Machen wir.
Spaß beiseite. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so der Plan. Gleichzeitig wird man jetzt aber auch First Class nach dem Riesenerfolg aber auch noch weiter verfolgen. Also das hat man vor allem da eine Grundlage, dass man dann alle paar Jahre wirklich einen neuen X-Men-Film jetzt bringen kann und dann immer quasi so hin und her wechseln kann.
Ja, also ich hoffe, dass es jetzt wieder ein bisschen, ja, dass die Qualität jetzt auch ein bisschen wieder steigt, weil sonst lohnt es trotzdem nicht, dann in 5 Jahren in irgendeinen X-Men-Film zu gehen, wenn man einfach weiß, dass es nur Durchschnitt und
Also ich glaube schon, also alleine schon, weil Bryan Singer... Also
Day of Future Past, glaube ich, könnte wieder richtig gut werden.
Ja, so alleine schon auch Bryan Singer hat auch gesagt, dass er da, wie gesagt, diese Fehler, die man da mit X-Men 3 und so gemacht hat, dass er die ja versuchen will, auch so ein bisschen auszumerzen, also dass man das auch erkannt hat. Und das ist ja auch so, dass man Bryan Singer tatsächlich so ein bisschen auch so als, ja, ich sag mal, Oberfigur, ähnlich wie Joss Whedon bei Marvel jetzt eingesetzt
ja,
richtig. Hat,
ja, ja.
Der so ein bisschen dann auch kontinuitätsmäßig das Ganze einfach überwacht. Mhm. Und der hat ja zum Beispiel auch bewusst darauf hingedrängt, dass gerade auch diese letzte Szene in jetzt aktuellen Wolverine-Film eingefügt wird und halt auch so ein bisschen manche Sachen auch noch so ein bisschen zurechtgeschnitten werden. Das schien mir auch so ein bisschen manchmal dringend nötig, weil...
Ich wollte sagen, wenn wir einfach nur mal auf Schnittsachen mal achten, auf Continuity, da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo Logan mit Mariko zusammen isst und er hat so die Stäbchen in der Hand und stellt sie so senkrecht hin und sie sagt, nein, die dürfen nicht stehen, weil das erinnert zu sehr an Rauchstäbchen, die bei einer Beerdigung angezündet werden. Sie nimmt die, legt die hin. Und dann folgt eine Erklärung, so 2, 3 Sätze hin und her und dann nimmt sie wieder die Stäbchen, die jetzt wieder da stehen und legt sie wieder hin und sagt, ja, manche Sachen müssen irgendwie so gemacht werden oder so. Und da habe ich auch gedacht, das hätten sie jetzt aber irgendwie eleganter lösen können. Also da muss doch eine Möglichkeit gegeben haben.
Ja, vor allem, wenn man dann mehrere Szenen dreht, dann aber bitte richtig, aber das ist so ein bisschen so, ja, da wirkte der Film so ein bisschen, ich sag jetzt mal, unfertig. Also, das war jetzt nicht so der...
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt eine Extended-Fassung brauche, wo...
Glaube ich jetzt auch nicht. Aber das ist halt... wie soll man das jetzt sagen? Da wirkte so ein bisschen, hatte ich so den Eindruck, dass man da den... das Gefühl hatte, dass man teilweise Leute hat, die jetzt noch nicht so... Ja, super elegant umgehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, der James Mangold... Den Film ja die Regie gemacht hat. Ich gucke jetzt gerade mal, also der hat jetzt, auch schon einiges auf dem Dings, aber meistens dann halt auch so Fernsehgeschichten. Also das war jetzt so quasi das erste große Kino. Ja gut, Kate und Leopold und solche Sachen hat er vorher gemacht. Aber das wirkt da halt so ein bisschen einfach unpassend, ja.
Ja.
Also, dann hat man auch schon so gemerkt, also die allererste A-Riege ist jetzt da nicht gerade mit dem Film beschäftigt, sondern die waren dann eher so mit Day of Future Past beschäftigt. Was da die Produktion oder beziehungsweise.
Ja, was man produziert wurde, das Ganze ja eh jetzt. Hugh Jackman hat das ja mit seiner eigenen Produktionsfirma gestemmt, das Projekt, und hat ja eigentlich auch nur so bekannte Leute, die er kannte, quasi mit einbezogen. Obwohl ich glaube, hier Guillermo del Toro sollte ja auch mal irgendwie da die Regie führen, aber dann ging es, glaube ich, darum, dass sie gesagt haben: Ja, das könnte wohl 2-3 Jahre dauern. So, bis wir den Film komplett realisiert haben. Und da hat er auch schon gesagt, nee, danke, ich hatte schon mit Hobbit so eine lange Wartezeit, da will ich nicht nochmal wieder.
Ich lass lieber große Roboter und große Echsen sich gegenseitig auf die Fresse hauen.
Richtig, und das dann richtig.
Und das hat er auch richtig gut gemacht.
Ja, kann man so.
Da war das 3D auch besser. Weil eh alles digital.
Gut dann. Ja, was müssen wir noch zu Weg also des Kriegers sagen?
Ich würde sagen, fertig. Ich meine, man kann sich ihn, also mal nett auf DVD oder Blu-ray kann man sich den Film mal nett geben. Ob man jetzt unbedingt im Kino sehen muss, ja, wenn man jetzt Fan ist, so wie Harald, kann man sich drauf freuen. Aber bei mir zum Beispiel im Kino saßen jetzt auch nur 20 Leute. Also der Film ist jetzt halt auch nicht so der Überflieger, wie jetzt man vielleicht wie man jetzt vielleicht erwartet hat. Also bei mir zum Beispiel entscheidend war, da kam der Kino, Kinobetreiber kam in den Saal. Das war gerade auch wirklich an dem ersten Tag, wo der Film anlief, und guckte nicht zufrieden in die Runde, weil da nämlich höchstens so 20, 30 Leute in dem 500-Mann-Saal saßen.
Ja.
Und wenn man sich so die Einspielergebnisse anguckt, weiß man wohl, das schien wohl nicht so
hier. Es wird bei dem Durchschnitt so genau, es wird bei dem Durchschnitt so bleiben. Das ist richtig.
Also von daher muss man gucken, also jetzt, ob man den Film unbedingt im Kino sehen muss, weiß ich nicht. Also vor allem nicht unbedingt in 3D, denn das muss man leider wirklich sagen, ist wirklich leider A nur hochgerechnet und vor allem dann zweitens dann auch noch schlecht hochgerechnet. Also zum Vergleich, wie eben schon gesagt, Pacific Rim auch, wenn das nämlich auch nur hochgerechnetes 3D war, sah das nämlich deutlich besser aus. Mhm. Also, das hängt natürlich auch viel damit zusammen, dass bei Pacific Rim, klar, die Sachen größtenteils eh alle schon digital waren und die Roboter und die Echsen. Aber ja, da auch die Action-Szenen, das wirkt einfach unschön. Also das ist ja wieder das Typische nach dem Motto, der Film muss jetzt schnell in 3D rauskommen, damit wir da nochmal mehr Geld an den Kinokassen für nehmen können. Aber ehrlich gesagt, wenn ihr die Chance habt, den in 2D zu sehen oder dann später im Heimkino zu sehen, reicht das völlig.
Es reicht, richtig. Das reicht, ja.
Dann würde ich sagen, in diesem Sinne reicht es dann auch soweit, was die Aufnahme angeht. Denn, also ich habe nichts mehr zu dem Film zu sagen. Ich habe ja
alles
von der Seele gequatscht. Ja, wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare, Meinungen zu dem Film und generell zum Podcast. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es dann mit Comic-Themen weitergeht. Was wird noch nicht verraten?
Genau. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ciao.
Ciao.